ARD. NDR Info. Intensivstation.
Mit Peter Stein. Herzlich willkommen zu unserem satirischen Aus- und Rückblick.
Heute schreiben wir tatsächlich Geschichte, wenn ich das mal so sagen darf.
Das dürfen Sie, denn es liegen wirklich außergewöhnliche Tage hinter uns und vor uns. Nicht nur, weil es erstmals eine gehörlose Abgeordnete im Bundestag gibt. Nein, auch sonst war es eine Woche voller historischer Momente.
Public Viewing im Berliner Hanfmuseum. Eher ungewöhnlich. Schließlich geht es nicht um einen Fußballkrimi, sondern um eine Sitzung des Bundesrats.
Ja, Politik treibt in diesen Tagen bisweilen seltsame Blüten.
Während wir auf Ostern zusteuern, sehen wir vielerorts schon diese Schönheiten blühen. Osterglocken. Der Anblick erfreut parteiübergreifend. Anders als ein Gewächs, das ebenfalls ab Ostern blühen soll, und zwar fortan viel mehr als bisher. Die Cannabispflanze.
Die Cannabis-Legalisierung ist nämlich durch. Und damit heißt es in diesem Jahr zu Ostern, 25 Gramm Cannabis sind jetzt mit dabei in jedem siebten Ei. Oder so ähnlich. Jedenfalls, ab dem 1. April darf legal gekifft werden. Und was die einen entspannt, bringt andere so richtig auf die Palme. Auch wenn sie dabei noch ziemlich entspannt klingen.
Wenn die Büchse der Pandora geöffnet ist, kann man zwar sagen, bei der nächsten Wahl korrigieren wir das. Aber das Wasser, was jetzt ausgegossen ist, wieder zurück in das Glas zu bekommen, ist nahezu unmöglich.
Müsste das Wasser in diesem Fall nicht eher zurück in die Shisha? Naja, jedenfalls kommt Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer Gras nicht in die Tüte.
Haben Sie gesehen, dass die Zahl der Drogentoten sich in den letzten 10 Jahren verdoppelt hat? Ist die Büchse der Pandora dann nicht längst offen?
Entgegnet Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Und weil der mit der Cannabis-Legalisierung jetzt eins seiner ganz großen Projekte abgehakt hat und Ruhe ja nicht so sein Ding ist, braucht er natürlich eine neue Aufgabe. Und deshalb ist der SPD-Politiker jetzt auf TikTok unterwegs. Schließlich will man die Plattform, auf der sich ja vor allem Jüngere tummeln, nicht allein den Rechten von der AfD überlassen. Und wenn einer das Potenzial hat, zum Politik-Influencer der sogenannten Altparteien zu werden, dann ja wohl der Mann, der auch das Kiffen in Deutschland legalisiert hat.
Pass auf, bitte, Herr Lauterbach.
Liebe konsumierende Jugendliche, liebe einstiegsdrogenaffine Zielgruppe illegaler Drogenhändler.
Stopp, ja, nee, Herr Lauterbach, es muss eher so zack, zack kommen. Ne? Also die ersten 4,5 Sekunden entscheiden über Wisch oder nicht. Und erstmal bitte ohne Cannabis auch, ja. Okay, bitte.
Na nun, also gut. Hallo People, ich bin euer Bugemi und sage euch jetzt mal, wo der Frosch die Locken hat.
Ja, besser. Gut, auch mit dem Bugemi, aber dann mit dem Frosch, das ist so ein bisschen 60er-Jahre-Humor. Könnten Sie da noch...
Ja gut, weiter. Ich bin jetzt gerade gut drauf. Also, ihr Demokratie-Afficionados. Das ist doch gut, oder? Mit den Afficionados?
Ja, weiter.
Also, ihr Demokratie-Afficionados. Auch wenn die Faschos hier im Computer so schwer auf die Turbo drücken, es stimmt trotzdem nicht. Es ist alles gelogen. Das liegt halt an TikTok, diesem unglaublichen...
Nee, Moment, also auf TikTok, TikTok bashen. Also, das geht gar nicht.
Wieso das denn? Wir bashen doch auch in der Regierung die Regierung.
Ja, aber die Rechten hier eher ghosten. Also spielen sie hier noch mehr in die Timelines rein.
Lieber Gott, na gut, also... Leute, ghostet die Faschos. Ich hab sowieso den interessanteren Content. Zum Beispiel, warum Chips ungesund sind wegen dem Salz.
Nee, das ist irgendwie wieder zu negativ. Was Performatives wäre ganz gut.
Ja. Ich könnte was rappen.
Nee. Vielleicht, also performativ habe ich jetzt nicht so gemeint.
Doch, mach mal an, komm. Ich bin der Bugemi, ich sage du statt sie, ich sage legalize, ich bin streetwise und weiß, besser Hasch im Hals als Zucker und Salz, hey yo, ja.
Herr Lauterbach, ich glaube, Sie sollten noch in der Regierung weiter Richtung TikTok-Verbot arbeiten.
Guy with a heart of gold, with the ways of a gentleman, I've been told, the kind of guy that would never even harm a flea. But if me and a certain character met the man who invented the cigarette, I'd murder that son of a gun in the first degree. now hitting cuz I don't smoke myself and I don't think it'll hurt my health. I've been smoking for 25 years, ain't dead yet. But them nicotine slaves are all the same at a patent party or poker game. Everything's gotta stop where you have that cigarette, yeah. Smoke, smoke, smoke that cigarette. Puff, 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 and if you puff yourself to death, tell St. Peter at the Golden Gate that you hate to make him wait. You just gotta have another cigarette. Hey!
Aber kommen wir nochmal zurück zur Cannabis-Legalisierung. Auch wenn das Gesetz den Bundesrat jetzt passiert hat, viele Landespolitiker und auch welche aus den Ampelparteien sind nicht so richtig glücklich.
Dass die Fachwelt in ganz unterschiedlichen Disziplinen sehr große Bedenken geltend macht, das spricht dagegen, dass man tatsächlich sagen kann, aus meiner Sicht jedenfalls, das sei ein gutes Gesetz.
Sagt etwa Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil. Klar, richtig draufhauen kann der als SPD-Mann natürlich nicht. Aber dafür gibt es ja noch CDU-Landespolitiker.
Ich glaube, es wurde deutlich, dass grober Unsinn ist, was da passiert. Und dass offensichtlich in Berlin eine Regierung am Werke ist, die um jeden Preis irgendwas hinkriegen muss. Und wenn sie die großen Probleme der Welt nicht anpackt und nicht löst, dann flüchtet sie sich offensichtlich jetzt in so einen Kleinscheiß.
Und Kleinscheiß macht ja bekanntlich auch Mist. Das weiß auch NRW-Innenminister Herbert Reul. In diesem Fall vor allem bei den Behörden.
Dass Polizisten und Staatsanwälte jetzt mit Kontrolle, Gegenkontrolle, Überkontrolle, Nebenkontrolle beschäftigt werden, wie die Polizisten auf der Straße mit sowas beschäftigen, wie viel Meter Abstand hat es vom Kindergarten. Die gehen dann mit dem Rollmaßband raus und gucken, ob von der Schule der Abstand groß genug ist. Fragen, ob die Oma oder der Opa vielleicht auch noch einen Anbau gemacht hat.
Ja, und vor allem, mit welchem Personal bitte sollen Oma und Opa kontrolliert werden?
Wo haben wir eigentlich die Polizisten her? Die haben wir ja alle nicht. Ich meine, oder ich ziehe die ab. Ja, ich meine, kann ja einer mal den Vorschlag machen, ich soll in Zukunft keinen Kindesmissbrauch mehr bekämpfen oder so und stattdessen irgendwelche fröhlichen Kiffer jagen.
Naja, immerhin, ein gut gelauntes Gegenüber ist ja im Alltag von Polizisten längst keine Selbstverständlichkeit. Und wie man in die Rauchwolke eines Joints hineinruft, so schallt es ja bekanntlich auch heraus.
Hallo der Herr, bitte einfach mal rechts rangehen.
Ey, was geht ab?
Allgemeine Cannabiskontrolle. Sie wissen schon, Abstände, Mengen, Kontrolle eben.
Schon klar, kein Problem, alles cool.
Ja, also die einfachen Fragen vorweg. Haben Sie Cannabis dabei oder in letzter Zeit konsumiert?
Aber hallo, das will ich aber wohl meinen.
Was von beiden? Konsum oder Mitführung?
Was immer du willst.
So kommen wir nicht weiter. Also mal ganz konkret. Sie haben Cannabis dabei.
Genau.
Wie viel?
Also mitgenommen habe ich ja die erlaubten 25 Gramm, aber die erste Tüte ist natürlich schon weg.
Aber wo haben Sie denn die Menge erworben?
RSV Hannover 24.
RSV?
Rauchsportverein. Rauchsportverein Hannover 24, wegen Gründungsjahr und so.
Ja, danke. Und Sie haben eine Teilmenge direkt im Club konsumiert?
Nee, das wäre ja verboten. Ich habe mir da vorne auf der Bank ganz gemütlich eine angesteckt.
Im öffentlichen Raum? In der Fußgängerzone?
Aber sowas von.
Sie kennen die entsprechenden Gesetze und Verordnungen?
Wie sagte Bob Marley? Die Law of the Land is the Law of the White Man, die Law of the Hypocrite.
Ich weiß nicht, was Ihr Herr Meierlein gesagt hat, aber dieses Gesetz ist von Karl Lauterbach.
Cannabis-Karlchen ist cool. Außerdem ist es 10 nach 8.
Wie bitte?
Ab 20 Uhr ist der Genuss im öffentlichen Raum erlaubt. Zumindest bis 7 Uhr morgens, aber da penne ich ja eh noch.
20.10 Uhr? Tatsächlich, Kinder, wie die Zeit vergeht. Bleibt immer noch der Abstand.
Welcher Abstand?
Der Mindestabstand zur nächsten Kita, Schule, Jugendtreff etc. 100 Meter.
Na und? Wo ist hier denn sowas?
Kindertagesstätte Maulwurfshügel. Laut Stadtplan, Moment mal. Also wir stehen hier. Maulwurfshügel ist da. Das ist bummelig ein halber Zentimeter. Bei einem Maßstab von 1 zu 10.000 sind das
50 Meter.
Wie?
50 Meter. Ich bin bekifft, aber nicht doof.
Eben, 50 Meter. Sie müssen aber 100 Meter Abstand halten.
Ey, das sind 50 Meter Luftlinie. Aber um da hinzukommen, muss ich hier die Straße runter, da über die Leinebrücke und dann auf der anderen Seite den ganzen Weg wieder zurück. Das sind locker 500 Meter. Und so viel kann ich gar nicht rauchen, dass ich so high werde, dass ich da locker rüberschweben kann. Außerdem ist die Kita jetzt dicht, es ist 7:45.
Echt? 7:45? Dann habe ich jetzt Feierabend. Sag mal, du sagst, du hast die vollen 25 Gramm dabei. Ich meine, was hältst du davon, wenn wir da drüben im Park einfach noch ein bisschen locker abhängen?
Logens, ich gebe einen aus auf Cannabis-Karlchen.
Intensivstation Satire von NDR Info.
Heute schreiben wir tatsächlich Geschichte, wenn ich das mal so sagen darf.
Absolut, denn Bahn und GDL haben sich doch tatsächlich im Tarifkonflikt geeinigt. Und das war nur eine News der Bahn von historischer Dimension.
2,4 Milliarden Euro Verlust. Die Deutsche Bahn ist im vergangenen Jahr in eine tiefe Krise gerollt.
Ja, aber immerhin gerollt. Ich meine, das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit bei der Bahn. Aber schon verrückt, oder? 2,4 Milliarden Euro. Das ist eine Verzehnfachung des Verlusts im Vergleich zum Vorjahr. Das hätte man nicht mal der Bahn zugetraut. Gut, im Wesentlichen liegt das Ganze daran, dass sie das völlig marode Schienennetz modernisieren muss und der Bund seinen Anteil zunächst erstmal nicht bezahlt hat.
Ein bisschen Geduld, wir sind dran. Die Baustellen sind gut vorbereitet, die Maßnahmen werden jetzt sukzessive umgesetzt. Und die Eisenbahnerinnen und Eisenbahner, die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bei der Bahn arbeiten und uns einen guten Service bieten wollen, auf die können wir uns verlassen.
Kann ein Verkehrsminister eigentlich eindrucksvoller zeigen, dass er keine Ahnung hat und wahrscheinlich das letzte Mal als Fünfjähriger mit dem Zug gefahren ist? Erstens, Herr Wissing. Geduld braucht man bei der Bahn schon immer, meistens sogar dringender als eine Fahrkarte. Und zweitens, Verlass auf die Bahn und guter Service, das sind gleich zwei Lügen in nur einem Satz. Aber gut, diese Ahnungslosigkeit gehört einfach seit jeher zum Jobprofil der Autoindustrieminister, Verkehrsminister dazu. Aber jetzt gibt's ja Nachhilfe.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen im selbstverständlich verspäteten ICE von weiß nicht nach vielleicht. Ohne funktionsfähiges Bordbistro mit der einen oder anderen kaputten Tür in umgekehrter Wagenreihung ohne Reservierungen. Zwischen der ersten und zweiten Wagenklasse finden Sie den großen Spendenbottich, in den Sie bitte reichlich einzahlen. Denn wie Sie wissen, ist die Deutsche Bahn hochgradig defizitär. Bitte lassen Sie Ihre Kinder nicht in den Spendenbottich klettern. Es handelt sich um ein Fass ohne Boden. Forschende der Universität Worpswede haben übrigens festgestellt, dass das Fass mittlerweile sogar ein schwarzes Loch enthält, das Gelder ansaugt und gleichzeitig immer weiter wächst. Ein erstes undeutliches Foto dieses Phänomens kann im Dienstabteil gegen Eintritt besichtigt werden. Meine Damen und Herren, neben dem Spendenbottich liegen auch Vordrucke für Dankschreiben an die sogenannten Verkehrsminister der letzten 30 Jahre, die sich mit großem Eifer dafür eingesetzt haben, mehr Schienen auf die Straße zu bringen, beziehungsweise der umweltfreundlichen Bahn natürlich ab sofort den Vorzug vor dem Straßenverkehr zu geben, jedoch in umgekehrter Reihenfolge. Wir haben uns dafür entschieden, die ersten Dankesvordrucke an Matthias Wissmann zu adressieren, der seine kompromisslose Liebe zur Bahn deutlich gemacht hat, indem er wenige Jahre nach seinem Amt als Verkehrsminister Vorsitzender des Verbands der deutschen Automobilindustrie wurde. Auch seine Nachfolger haben unabhängig von ihrer Parteizugehörigkeit stets verstanden, dass die Bahn natürlich nur ein teures Hobby ist, das allenfalls im Miniaturwunderland reibungslos und mit Gewinn über die Gleise rollt. Echte Männer, die Melkkühe der Nation, fahren Auto, die Cashcow Deutschlands. In der Bahn sitzen bekanntlich nur alleinerziehende Frauen, Rentner, Studierende, Asylanten, Flüchtlinge, widerliche verblödete Grüne und Fußball-Hooligans sowie Säufer mit Führerscheinentzug, weil ihr Radarwarner mal wieder kaputt war. Also lauter unsympathische Leute, die es nicht besser verdient haben, weil sie nur Geld kosten, aber keins einbringen. Ja, Sie sind gemeint, meine Damen und Herren. Also spenden Sie gefälligst für Ihre ach so wichtige Bahn und danken Sie der wackeren Riege der Verkehrsminister auf Knien, dass Steuergelder vor allem für das einzig wahre Verkehrsmittel aufgewendet wurden. Schon Hitler hatte verstanden, welches das ist. Ladies and Gentlemen, why are you here? You are in Germany, so get the fuck out of the railroad. Goodbye.
Ein historisches Ereignis ist in der letzten Woche fast komplett untergegangen. Oder sagen wir, Es hat gegen all die anderen einfach abgestunken.
Die Parfümeriekette Douglas ist wieder an der Börse vertreten.
Die große Rückkehr nach mehr als 10 Jahren Börsenabstinenz. Doch zeitweise lag die Aktie heute Vormittag 12% unter dem Ausgabepreis.
Ja, da ist das Börsencomeback wohl ziemlich in die Hose gegangen. Aber Kopf hoch, Nase raus, mit der neuen Werbekampagne gehen die Kurse bestimmt bald durch die Decke.
Oh. Oh, Cherie, was ist das? Deine neue Duft?
Ja.
Es duftet nach Annuität und Dividende.
Oh.
Ein Hauch Futurbond mit Limit am Lombard.
Ja.
Oh, und auch ein bisschen Hedge und Fonds.
Absolut.
Aber da ist auch Risiko und Ruin dabei.
Oh, ja.
Oh, Cherie, lass mich eine Ad-Hoc-Anleihe bei dir machen. Jetzt. Oh, la, 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 la.
Der neue Duft der Börse. Emission Dow Jones. Das atemberaubende Parfum von Annuität und Bonität. Von Obligation und Aggression, von Benchmark und BaFin. Emission Dow Jones, neu von Douglas.
Ohrenschmalz, Kragenspeck, Mundgeruch und Nageldreck. Achselschweiß im Überfluss, Fettfrisur und Käsefuß. Nimm mich jetzt auch, wenn ich stinke, denn sonst sag ich winke, winke und goodbye. Denn dort drüben an der Lampe ist auch schon die nächste Schlampe für mich frei. Schreib mir bitte keine Briefe, nimm mich jetzt auch, wenn ich miefe wie ein Aal. Einer frisch verliebten Nase sind gelegentliche Gase ganz egal. Mief. Sag doch über den Charakter gar nichts aus.
Auch bei unserem Kanzler tut sich ja Bemerkenswertes, vielleicht sogar Geschichtsträchtiges. Erst sein Machtwort zu den Taurus-Marschflugkörpern, das er nicht nur gegenüber den Kabinettskollegen vehement vertreten hat, sondern auch vor schwäbischen Berufsschülern.
Ich bin der Kanzler und deshalb gilt das.
So, und das war ja nicht der einzige denkwürdige Auftritt von Scholz in den letzten Tagen. Da gab es ja auch noch die Rede auf der Leipziger Buchmesse.
Schon während der Begrüßung rufen mehrere Störer aus dem Publikum unerlässlich dazwischen. Dann platzt dem sonst so besonnenen Scholz plötzlich die Hutschnur.
Ja, normalerweise platzt einem entweder der Kragen oder es reißt die Hutschnur. Aber bei Olaf Scholz hat sich so viel aufgestaut, da kann sogar die Hutschnur mal platzen. Und das heißt, da haut sogar dem Käse die Löcher raus. Also, halten Sie sich gut fest. Sind Sie bereit? Ja? Okay.
Autorinnen und Autoren, Übersetzerinnen und Übersetzer, hör auf zu brüllen. Schluss.
Ja, da klang der Zauderer Scholz doch schon ein bisschen wie der Basta-Kanzler Gerhard Schröder. Also nur so ein ganz kleines bisschen.
Tag, ich habe eben angerufen.
Kann ich ja nichts für. Was haben Sie mir mitgebracht?
Es geht um das Gerät hier, das tut's nicht mehr.
Was? Da glaube ich jetzt nicht. Ist das wirklich der gute alte?
Ja, das ist er, der Basta-Taster aus dem Kanzleramt.
Den gibt's doch. Hm. Den habe ich ja seit über 20 Jahren nicht mehr gesehen.
Ja, so lange wurde er auch ungefähr nicht mehr benutzt.
Was ist mit dem Ding?
Na, wissen wir nicht. Scholz hat den neulich eingesetzt und es hat nicht funktioniert.
Wo hat er den dann eingesetzt?
Vor einer Gruppe Berufsschüler.
Warum nicht gleich im Kindergarten?
Was soll das denn heißen?
Naja, Schröder hat sich mit dem Teil richtig was getraut. Er hat seine Agenda auf einem Gewerkschaftskongress durchgesetzt. Muss man sich mal vorstellen. Ich weiß noch, nach dem Basta musste ich bei dem Teil alle Sicherungen austauschen.
Ja, kann ja sein, aber bei Scholz hat es jetzt nicht funktioniert.
Ja, dann gucke ich mal rein. Ach schön, die Rotweinflecken kenne ich noch. Was ist das denn?
Was?
Hier, gucken Sie mal, da war doch einer dran. Hm. Das sehe ich doch. Wer hat denn hier an der Platine rumgefuscht?
Vielleicht.
Hier, das Teil gehört aber unter Garantie nicht da rein.
Was?
Hier hat einer einen Wumms-Kondensator reingelötet.
Ein Wumms?
Und noch einen. Zwei Wumms-Kondensatoren auf der gleichen Phase?
Das war vielleicht der Doppelwumms.
Eieiei, warum wundert mich das jetzt nicht?
Was denn noch?
Ein Bazooka-Schalter. Ja? Der ist nicht mal geerdet. Da haben Sie Glück, dass da noch nichts passiert ist.
Ja, da sind wir froh, dass noch nichts passiert ist.
Und das hier?
Was?
Das hier. Ich bin seit über 40 Jahren im Beruf und sowas habe ich noch nicht gesehen.
Ich weiß da auch nicht. Drücken Sie mal drauf.
Auf Ihre Verantwortung.
Ja.
Ah. Ernsthaft? You never walk alone? Kein Wunder, dass aus dem Ding kein Buster mehr rauskommt.
Jede Nacht um halb eins, wenn der Fernseher rauscht, leg ich mich aufs Bett und mal mir aus, wie es wäre, wenn ich nicht der wäre, der ich bin, sondern Kanzler, Kaiser, König oder Königin. Ich würde Orden verteilen an alle Personen, die mit dem Fahrrad fahren und ihr Auto schonen. Der Papst käme auf eine Tasse Tee vorbei, dann tät ich ihn fragen, wer er denn wohl sei. Das alles und noch viel mehr würde ich machen, wenn ich König von Deutschland wäre.
Der 20. März ist ja seit Menschengedenken ein sehr bedeutsames Datum. Nicht etwa, weil der Frühlingsanfang ist. Nein, am 20. März ist der internationale Tag des Glücks. Und an diesem Tag wird, das haben Sie alle wahrscheinlich live im Fernsehen verfolgt, der traditionelle und absolut repräsentative World Happiness Report vorgestellt. Also der Weltglücksbericht. Für alle, die das jetzt eventuell gerade doch zum ersten Mal hören und vielleicht auch mit dem Glücklichsein so ihre Schwierigkeiten haben. Der Glücksreport ist sowas wie der IFO-Geschäftsklimaindex, nur halt fürs Seelische. Und das Positive an diesem Ranking aus deutscher Sicht ist, wir schneiden nicht ganz so schlecht ab wie beim ESC. Platz 24 von immerhin 143. Gut, bisher war es Platz 16, aber was soll's. Der Seriensieger in diesem Glücksranking heißt übrigens, da kommen Sie nie drauf, Finnland. Schon zum 7. Mal steht das Land ganz an der Spitze. Aber was bitte hat der Finne, was wir nicht haben?
Diese Abwesenheit von Neid. Es gibt im Finnischen eine Volksweisheit, die sagt, wenn der andere was Tolles hat, was ich nicht habe, brauche ich gar kein negatives Gefühl entwickeln. Er hat es mir ja nicht weggenommen, sondern ich kann mich eigentlich mit ihm darüber freuen, dass er es hat.
Ach Neid, die Finnen, die saufen doch einfach nur den ganzen Tag. Anders kann man die Dunkelheit und die fehlende Sonne und Wärme doch gar nicht ertragen. Ich darf das sagen, denn ich weiß, dass es in Finnland eine Gruppe gibt, die gar nicht glücklich ist, nämlich unsere Satire-Kollegin.
Die Finnen sind die glücklichsten Menschen der Welt. Ich sage Ignoranz und Egoismus. Das Glück der Allgemeinheit geht auf Kosten einer bedrohten Minderheit. Satiriker. Ich treffe den finnischen Kollegen Petteri Witsnen in Helsinki.
Ich habe Kunstgeschichte und Philosophie studiert. Da gab's eigentlich nur zwei Möglichkeiten. McDonald's Kasse oder halt politische Satire.
2023 hat Witsnen seinen Job verloren. Die Begründung? Alles läuft superduper schweinegeil in Finnland. Ein zufriedenes Volk braucht keine Satire.
11 Jahre lang ging's immer weiter bergab. Seit wir auf dem blöden Index Platz 1 geworden sind.
Witsnen kämpft mit Schreibblockaden. Er zeigt mir eines seiner Projekte aus dieser Zeit.
Housing First hat seit 2012 60% der Obdachlosen eine Wohnung verschafft. Viele kleine Sozialwohnungen. Da habe ich mich mit diesem 1x1 Meter Pappkarton drüber lustig gemacht. Richtig bescheuert. Jetzt wohne ich hier auf der Straße. In meinem eigenen Witz.
Nachts zum Schlafen deckt Witsnen sich mit seinen alten Drehbüchern zu. Seine Heizung, ein kleines Feuer. Der Brennstoff, Schmierzettel, die Witzausbeute des Tages, geht in Flammen auf.
Ich muss Tag und Nacht schreiben, um genug Witze zusammenzubringen. Wenn mir mal nichts einfällt, bleibt der Karton kalt.
Und Petteri ist nicht der Einzige. Der 48-Jährige hat eine Petition gestartet, um auf die prekäre Situation finnischer Satiriker hinzuweisen.
Ich habe keine einzige Unterschrift. Die Leute haben alle gedacht, ich mache einen Witz. Ich meine das irgendwie ironisch. Ich weiß wirklich nicht mehr weiter.
Als ich am nächsten Morgen aus meinem komfortablen ARD-Hotelzimmer komme, finde ich Petteris Pappkarton verlassen vor. Auf gut Glück mache ich mich auf den Weg zum Parlament. Petteri steht auf einer umgedrehten Bierkiste, ein Megafon in der Hand.
Die da oben haben doch den Arsch offen in Helsinki. Das war kein Witz. Mir geht es sehr, sehr schlecht. Jetzt reicht's mir.
Was macht er denn jetzt? Witznen zieht sein Oberteil aus und er holt einen Büffelhelm aus dem Rucksack. Er stürmt auf die Tore des Parlaments zu und... Ach, die Sicherheit hat ihn abgeräumt. Naja.
Lassen Sie mich los! Nein! Lassen Sie mich nicht los! Filmt das jemand? Bitte sagt mir, dass das jemand filmt! Ah, ihr Glücksschweine! Ah.
Verstörende Bilder. Abschließend bleibt mir nur zu sagen, zum Glück sind die Deutschen weniger glücklich als die Finnen.
Wir haben uns ja schon um den ein oder anderen großen Moment gekümmert, aber einer fehlt noch.
Heute schreiben wir tatsächlich Geschichte, wenn ich das mal so sagen darf.
Ganz genau, denn ganz Deutschland ist in Aufruhr, also ganz Fußball-Deutschland.
Ich glaube, dann sind wir zumindest mal abgebogen auf die Straße Richtung Heim-EM, was schon mal wichtig ist. Heute haben wir auf jeden Fall den Blinker gesetzt. Es wäre gut, wenn wir am Dienstag noch rein mal von der Art und Weise gesprochen, weiter Gas geben.
Ach, wen interessiert denn das 2:0 der Nationalmannschaft gegen Frankreich? Fußball Deutschland trägt Trauer.
Im Kern geht es um ein Stück Stoff.
Ganz egal, welche deutsche Fußballergeneration als Weltmeister jubelte, einer war immer mit dabei, der Ausstatter Adidas.
Nach mehr als 70 Jahren endet die Partnerschaft zwischen Sportartikelhersteller Adidas und dem Deutschen Fußballbund.
Und so hässlich sind die pinken Auswärtstrikots der Nationalmannschaft für die EM doch auch nicht, dass man gleich die Zusammenarbeit hätte beenden müssen.
Der Weltmeister trägt Adidas und nicht irgendeine amerikanische Fantasiemarke.
Ja, da hat Hessens Ministerpräsident Boris Rhein absolut recht. Der Weltmeister heißt zwar Argentinien und nicht Deutschland, aber wenn man schon fußballerisch nicht auf gleicher Höhe ist, ist es natürlich gut, wenn man wenigstens sagen kann, hey, wir haben den gleichen Ausrüster wie der Weltmeister. Warum gibt man das bitte auf?
Diese Entscheidung ist unverständlich und ich muss ehrlich sagen, sie ist auch unpatriotisch.
Findet etwa CDU-Chef Merz und ist damit, allein das ist schon historisch, mal wieder einer Meinung mit der SPD.
Aus Sicht von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach vernichte hier Kommerz ein Stück Heimat.
Genau, denn Adidas lässt ja bekanntlich als aller einzigster Sportartikelhersteller weltweit alle seine Trikots ausschließlich in Deutschland nähen und nicht etwa in Bangladesch oder Kambodscha. Kein Wunder also, dass sich auch Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen ärgert. Er hat gesagt, ich kann mir das deutsche Trikot ohne die drei Streifen kaum vorstellen. Adidas und Schwarz-Rot-Gold gehörten für mich immer zusammen. Ein Stück deutscher Identität. Da hätte ich mir ein Stück mehr Standortpatriotismus gewünscht.
Was denn wohl sonst, wenn ich schon das Wort höre, Standortpatriotismus? Gibt's noch einen anderen Patriotismus, der nicht standortbezogen ist?
Diese durchaus berechtigte Frage kommt von einem, der es wissen muss, meinem heutigen Studiogast, Professor Karl Günther von der Heide vom Institut für angewandte Heimatkunde und Patriotismus der Universität Worpswede. Willkommen in der Intensivstation, Herr Professor.
Danke, Herr Stein.
Ist es nicht etwas seltsam, dass ausgerechnet der Wirtschaftsminister eine hochgradig wirtschaftliche Entscheidung kritisiert?
Nun ja, rein finanziell betrachtet sind 100 Millionen doppelt so viel wie 50 Millionen.
Eben.
Aber Habeck spricht nicht von Geld, sondern von Emotionen. Mhm. Adidas und Schwarz-Rot-Gold gehörten für mich immer zusammen, sagt er. Das ist verständlich, hat doch die deutsche Fahne ebenfalls drei Streifen. Das Logo von Nike hingegen erinnert eher in fataler Weise an den roten Aufwärtspfeil der AfD. Dass Habeck davon nicht begeistert ist, ist nachvollziehbar. Fehlt nur noch ein zukünftiges Auswärtstrikot in hellblau mit einem roten Nike-Swoosh und die Katastrophe ist da.
Nun wollen wir mal nicht gleich das Schlimmste annehmen.
Doch. Wollen wir. Da gibt's wenigstens keine bösen Überraschungen.
Mhm.
Bleibt aber die Frage, wie weit geht Habecks Patriotismus?
Mhm.
Urlaub auf Hallighoge ist zweifellos ein lokalpatriotisches Zeichen.
Mhm,
aber
sagen,
von der Förderung der Solarenergie und der Elektromobilität profitieren chinesische Anbieter wahrscheinlich mehr als die deutsche Wirtschaft.
Mhm.
Da stößt der Patriotismus schnell an seine Grenzen. Aber wie dem auch sei, es gibt ja auch eine gute Nachricht für Herrn Habeck.
Ach, und die wäre?
Selbst wenn die deutsche Nationalmannschaft in Nike-Klamotten aufläuft, wo auch immer in der Welt sich die Tür eines deutschen Wohnmobils öffnet, ein deutsches Vorzelt aufgebaut wird und ein deutscher Griller seine Holzkohle entzündet, da sind die drei Streifen auf ewig mitten unter uns.
Ich danke Ihnen für dieses schöne Schlusswort und für Ihren Besuch hier in der Intensivstation.
Sehr gerne. Übrigens, kennen Sie den tollen Witz mit der Schlägerei in der Adidas-Fabrik?
Nein.
Die örtliche Polizei hat sofort drei Streifen geschickt. Verstehen Sie?
Aha, ja.
Drei Streifen zu Adidas.
Ja, danke sehr. Vielen, vielen Dank, Herr Professor.
Money, money must be funny in the rich man's world. Money, 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 always sunny in the rich man's world. I work all night, I work all day to pay the bills I have to pay. Ain't it till there never seems to be a single penny left for me. That's too bad. In my dreams I have a plan. If I got me a wealthy man, I wouldn't have to work at all. I'd fool around and have a ball.
Natürlich hat sich auch Markus Söder, der bayerische Ministerpräsident, zum Ausrüsterwechsel beim DFB geäußert. Schließlich liegt ja Herzogenaurach in seinem Königreich. Und so ließ Söder verlauten, Fußball ist Heimat pur. Und damit sind wir gleich schon beim nächsten Punkt, an dem letzte Woche Geschichte geschrieben wurde.
Gendern!
Gendern! In Bayern muss man das so bellen, denn dort gilt jetzt ein Genderverbot.
Dort wird eben festgeschrieben, dass das Gendern durch Gender-Stern, Doppelpunkt, Gender-Gap oder den Mediopunkt ausdrücklich für unzulässig erklärt wird.
Ja, die Regelung gilt für die Verwaltung, für Schulen und Hochschulen, Schulbücher, Internetseiten und Jahresberichte. SchülerInnen wird das Gendern zwar angestrichen, aber nicht als Fehler bewertet. LehrerInnen hingegen kann bei Missachtung schon auch mal ein Disziplinarverfahren drohen. Es geht eben um eine klare Botschaft. Sprache muss klar und verständlich sein. Das hat Staatskanzleichef Florian Herrmann erklärt und demonstrierte auch gleich mal sehr eindrücklich, wie das geht.
Es soll kein ideologiegetriebenes Sprachoktroi jenseits der anerkannten Regeln der deutschen Rechtschreibung geben.
Ja, wenn man ein großes Latinum hat, kann einen so ein Gender-Sternchen schon ganz schön überfordern.
Es geht da insbesondere auch darum, die Diskursräume in einer liberalen, offenen Gesellschaft tatsächlich offen zu halten und nicht weiter zu verengen. Denn die ideologisch aufgeladene Sprache hat stark exkludierende Wirkung.
Ja, man will ja niemanden ausschließen. Und ausgeschlossen fühlen könnten sich auch Geringqualifizierte.
Gendern. Auch hier, jeder soll reden, wie er will. Wirklich, ja. Ich kann damit nichts anfangen, ich kann es nicht sprechen. Die Probleme bei einem Sprachrhythmus, ja.
Gut, Herr Söder, dann jetzt nochmal für Sie ganz langsam. Damit jeder so reden und schreiben kann, wie er will, verbieten Sie das Gendern? Das ist schon ziemlich absurd, falls Sie das Wort nicht überfordert. Und das ist längst nicht das einzig Absurde.
Willkommen zu unserem Radiokolloquium Sprache und Sinn. Bayern greift durch. Das Gendersternchen und die Gendersprache ist in Schulen und Hochschulen verboten. Bedeutet, LehrerIn gibt's nicht mehr, obwohl es ja doch für jeden verständlich war. Gleiches gilt für Mitarbeitende und Studierende. Auch Menschen, die lehrend tätig sind, müssen jetzt weichen. Wie gesagt, obwohl alles bestens verständlich war. Was nicht verboten wird, das sind Sprachauswüchse, die überhaupt nicht verstanden werden und auch schriftlich keinerlei Sinn machen. Nehmen wir dieses Beispiel.
Sie fix, Kevin, wenn du mir nur einmal dein Bläschel ausstreckst, dann fangst du eine oder schaut es für dich aus wie der Furzenspanglerei. Ich bin zwar nicht auf der Brennsuppe dahergeschwommen. Hast mich.
Zu Deutsch, lieber Kevin, wenn du mir nochmal die Zunge herausstreckst, dann rutscht mir die Hand aus. Oder sieht das hier für dich etwa aus wie eine Zahnarztpraxis? Ich bin nebenbei bemerkt kein Narr, verstanden? Nur eine kleine Minderheit in Deutschland kann das verstehen. Viele zum Beispiel im Norden lehnen es deshalb ab. Es darf aber in bayerischen Schulen und Hochschulen frei und ohne spontane Verhaftungen gesprochen werden. Oder zweites Beispiel. Sie haben mutmaßlich nur ein Grummeln verstanden. Das ist aber Sprache. Hier noch einmal etwas langsamer. So, die meisten haben ja bereits aufgegeben, es ist Niederbayerisch. Es gilt als Sprachauswuchs, kurz Dialekt genannt, und es bedeutet, dort verdorrt er dir, dort verdorrt er dir auch, dort würde er dir ebenfalls verdorren. Ein momentan sehr beliebter Ratschlag, wenn man zum Beispiel auf der Suche nach einem Anbauort für sein legales Cannabis ist. Typisch Bayern, gendern, verbieten, aber niederbayerisch weiterhin dulden. Verständlichkeit mit zweierlei Maß. Wobei, im nächsten Radiokolloquium Sprache behandeln wir oberbayerisch. Dann sind wir schon bei dreierlei Maß. Oder 3 Litern. Verstanden? Gut, bis dahin.
Ich fahr mit dem Bulldog in die Wiesen, leg mich nackern am See, weil die Nacken spüren nackern, ein ist eh so wunderschön. Schau mich an, weil ich die mag, ja, dann lernen da die gar nicht mehr gehen. Ich fahr mit dem Bulldog in die Wiesen, leg mich nackern am See, weil die Nacken spüren nackern, ein ist eh so wunderschön. Schau mich an, weil ich die mag, ja, dann lernen da die gar nicht mehr gehen. Ein kleiner Dorm, seh da wohne ich. Und in dem selben Dorf und da grad da die Hörbe frohne. Weiß ich schon, ich bin von Massung Hörbe Dohne. Die ganze Dorfbelegschaft auf die Fische Hörbe frohne. Gönnen Menschen, ja meins ich gar nicht ohne. Die kleine Blumschein hier dann noch und träumen vor der Frohne. Platz im Radl, durch das Duschte, bis auf die Balkone. Die Arme lieben mit dem Pullo, da mein Wassertonne. Wollen wir
bei einem Genderverbot wäre Sarah Wagenknecht übrigens sofort dabei. Das hat sie schon häufiger klargemacht. Aber jetzt muss sie ja erstmal mit ihrer neuen Partei, dem BSW, in ein paar Parlamente einziehen. Und weil man die Wähler jetzt vor den ersten Urnengängen nicht unnötig verwirren will, soll erst nach der Bundestagswahl ein neuer Name gesucht werden. Also offiziell. Denn wir wissen, dass die ersten Namensideen schon gepitcht wurden.
Hallo, Frau Wagenknecht. Herzlich willkommen bei Jung von Alt. Schön, dass Sie sich für uns entschieden haben.
Sie wurden mir wärmstens empfohlen. Man sagt, Sie hätten kein Gewissen. Aber Kapitalismus ist ja auch erfolgreich.
Und genau deshalb sind wir hier, um Ihre neue Brand so richtig erfolgreich zu machen.
Erstmal brauchen wir nur einen neuen Namen. Bündnis Sarah Wagenknecht. Da denken die Leute, mir geht es nur um mich.
Guter Name, super important. Ich mag, wie Sie thinken. Wir haben uns Ihren Content einmal angeschaut. Und mehrere Vorschläge für Sie erarbeitet.
Da bin ich aber gespannt.
Sie sind zielstrebig. Sie wissen, was Sie wollen. Und Sie nehmen es sich. Sie sind BKSWP, die Bundeskanzlerin Sarah Wagenknecht-Partei.
Aber das ist ja wieder das Gleiche. Nur mit noch mehr Größenwahn.
Ja, exactly. Wir haben versucht, Ihr Key-Feature noch besser herauszuarbeiten.
Ich will nicht lügen. Das gefällt mir schon sehr gut. Aber Oskar sagt, ich brauche was Sympathischeres. Haben Sie da was?
Klar, klar. Sie sind menschlich. Sie sind nahbar. Eine Politikerin zum Anfassen.
Wehe, Sie kommen mir jetzt mit einer Torte.
Ich präsentiere das Bündnis für Solidarität und Empathie, kurz BSE.
Rinderwahn?
Dann können Sie die Wähler catchen. BSE, das klingt sexy und gefährlich. Rar,
rar. Selbst wenn. Bündnis Solidarität und Empathie. Das ist zu wischiwaschi Sonnenschein. Wir sind ja hier nicht bei den Grünen. Ich will Zukunft. Ich will Silicon Valley und Russland.
Klar, ja, klar, klar. Sie stehen für Klassenkampf und Moderne. Sie kennen die Antworten von gestern auf Fragen von heute. Sie sind die AAFD, die Alternative zur Alternative für Deutschland.
Das riecht nach Hufeisen.
AGA, Anti-Gender-Allianz.
Ich will doch nicht mit Markus Söder koalieren.
PPP, Putins Power Party.
Ich glaube, es war ein Fehler, hierher zu kommen.
Warten Sie. Puff. Parteiunion der 500 Freunde.
Auf Wiedersehen.
Hip hip hurra, dafür stehe ich mit meinem Namen. Neue Solidarische Deutsche Arbeiterpartei, kurz NSDA.
Haben Sie jetzt völlig den Verstand verloren?
Ja, einen habe ich noch. Sarah Wagenknecht Bündnis.
Aha, der erste gute Vorschlag aus Ihrem Mund. BSW wird SWB. Basta.
Die ganze Welt dreht sich um mich, denn ich bin nur ein Egoist. Der Mensch, der mir am nächsten ist, bin ich, ich bin ein Egoist. Die ganze Welt dreht sich um mich, denn ich bin nur ein Egoist. Der Mensch, der mir am nächsten ist, bin ich, ich bin ein Egoist. Ganz oben auf der Liste, ja, da stehe ich. Ja, du musst mir schon verzeihen, aber ich liebe mich. Das, obwohl ich überaus und durchaus kritisch bin, hab ich den ganzen lieben langen Tag nur mich im Sinn. Ich habe über meinem Bett einen Spiegel angebracht, damit mein eigenes Spiegelbild mir meinen Schlaf bewacht. Und ich will niemanden wollen, nein, ich will, dass man mich will. Bis ich kriege, was ich brauche, halte ich niemals still.
Die ganze Welt dreht sich um mich, denn ich bin nur ein Egoist. Der Mensch, der mir am nächsten ist, bin ich, ich bin ein Egoist. Die ganze Welt dreht sich um mich, denn ich bin nur ein Egoist. Der Mensch, der mir am nächsten ist, bin ich bin ein Egoist.
Über die wundersame Wandlung des Olaf Scholz vom Zauderer zum Pseudo-Basta-Kanzler haben wir ja schon gesprochen. Und dass er dieses neue Image ausgerechnet auf der Leipziger Buchmesse noch einmal unterstrichen hat, das war natürlich kein Zufall. Denn trotz aller Krisen gilt, das Volk der Dichter und der Denker ist das Volk der Bücherschenker. Und mit diesem Volk wollte nicht nur der Kanzler auf Tuchfühlung gehen, wie unser Reporter Walter Kuchel festgestellt hat, der sich 4 Tage lang für die Intensivstation in Leipzig umgesehen und seine Eindrücke zusammengefasst hat.
Hier auf der Leipziger Buchmesse herrscht ein reger Besucherverkehr. Das Interesse gilt dabei nicht nur dem großen Roman oder dem spannenden Thriller. Nein, Sachbücher und Ratgeber spielen für die Verlage eine immer größer werdende Rolle. Und auch aus Deutschlands Kinderzimmern ist das Buch zum Vorlesen oder Selbstbetrachten nicht wegzudenken. Ich habe aus diesen Bereichen jeweils eine interessante Neuerscheinung beispielhaft herausgegriffen. Beginnen wir zunächst mit einem Kinderbuch. Der für seine kindgerechte Sprache zu Recht so sehr geschätzte Robert Habeck hat seine durchaus knapp bemessene Freizeit genutzt, um ein sehr schön illustriertes Buch für die kleinen Leserinnen und Leser zu verfassen. Es trägt den Titel Rob, der Heizungsbaumeister, und schildert die Geschichte vom kleinen grünen Maulwurf Robert, genannt Rob, der im Winter in seinem unterirdischen Bau von der Kälte überrascht wird. Da er über keine Heizung verfügt, macht er sich auf den Weg, um nach einer Wärmequelle zu suchen. Was er dabei an Irrwegen einschlägt und in welche Sackgassen er läuft, ist ebenso erfrischend wie ehrlich erzählt und, so viel darf verraten werden, im Gegensatz zum richtigen Leben geht die Geschichte doch noch gut aus. Robert findet zwar keine eigene Heizung, kann sich aber beim freundlichen Nachbarn Wärme pumpen. Ein im Gegensatz dazu eher kaltes Thema spricht der Ratgeber Einfrieren aber richtig von Rolf Mützenich an. Wer sich schon immer gefragt hat, was man alles mit welchen Folgen wie lange problemlos einfrieren kann, wird in diesem schlanken, aber kenntnisreichen kleinen Büchlein sicher fündig. Etwas irritierend ist lediglich der forsch formulierte Untertitel Hätte, hätte Tiefkühlkette. Auch Biografien sind auf dieser Leipziger Buchmesse wieder ein großes Thema. Eine davon springt sofort ins Auge, trägt sie doch einen Titel, der nur aus drei sehr groß gedruckten Buchstaben besteht, BSW. Das steht natürlich für Bio Sarah Wagenknecht und beschreibt das Leben der nach Meinung der Autorin wichtigsten Frau im politischen Leben der Bundesrepublik Deutschland. Da es sich um eine Autobiografie handelt, kann diese Einschätzung nicht wirklich verwundern. Kurz und gut, wer sich ausschließlich für Sarah Wagenknecht interessiert, wird hier problemlos fündig. Für alle anderen bleiben zumindest einige anekdotische Szenen. Zum Beispiel, wie sie das erste Mal durch die Fahrprüfung gefallen ist, wegen links blinken und rechts abbiegen. Oder wenn sie erzählt, wie bei ihrem Vornamen Sarah das H von ganz rechts in die Mitte gewandert ist, was man durchaus als symptomatisch betrachten kann. An anderer Stelle streift diese Biografie dann schon eher den Bereich der Fantasy-Literatur, so in ihrer Schilderung, wie die NATO Putin dazu gezwungen hat, die Krim zu annektieren. Das muss man mögen, um es zu mögen. Und zum Abschluss werfen wir noch einen Blick auf die diesjährigen Gastländer der Leipziger Buchmesse, Flandern und die Niederlande. Und damit zurück ins Studio. So don't judge.
Die vielen Krisen hinterlassen ihre Spuren auch in Deutschland. Das hat man auch auf der Leipziger Buchmesse gemerkt, wo natürlich unzählige Lebensratgeber und Esoterikbücher präsentiert wurden. Klar, mit denen lässt sich schon seit Jahren vor allem Auflage machen. Aber egal, wenn wenigstens Bücher helfen würden, dass wir irgendwann vielleicht mal so glücklich wie die Finnen sind, dann wäre das ja nichts Schlechtes, meint auch Vanessa Puhlenkötte aus Harmstedt-Eickel, die laut einer Studie der Universität Worpswede die glücklichste Frau Deutschlands ist. Und wir sind jetzt per WhatsApp mit ihr verbunden. Frau Puhlenkötte?
Ey, sag doch einfach Vanessa, Brudi.
Gern, Vanessa. Das Bemerkenswerte ist ja, dass Sie laut Studie noch vor einem Jahr zu den unglücklichsten 10% in Deutschland gehört haben.
Echt? Wie viel ist das denn 10%? Ey, Lenny, wie viel ist das 10%?
Keine Ahnung, als ob ich so'n Scheiß weiß.
Weißt du nicht, stimmt, ey. Sorry, ey, was war die Frage?
Ich wollte wissen, wie ist es Ihnen gelungen, in nur einem Jahr von einem offenbar sehr unglücklichen Menschen zur glücklichsten Frau Deutschlands zu werden?
Ach so, ja klar. Also, ich war immer unheimlich sauer auf Lenny, weil der so fies war.
Hey, als ob. Du hast mich auch ständig rausgekickt. Das hat mich echt enttäuscht.
Ja, halt, weil du immer mein Herz gebrochen hast, Digga. Das war voll mies die ganze Zeit.
Aber dein Verhalten hat mich verletzt.
Ja, mich du vielleicht nicht, oder was? Ja, jetzt gib mal dem Prinz die Flasche.
Hallo.
Ja, ey. Aber dann habe ich halt voll dieses krasse Ratgeberbuch gelesen. Das hat halt voll gut getan.
Wie hieß denn das Buch, das ihr Leben so radikal verändert hat?
Lenny, wie hieß dieses Buch nochmal?
Seit wann haben wir Bücher?
Weiß ich jetzt gerade nicht mehr, ist egal, oder? Können wir trotzdem weiterreden?
Natürlich, Vanessa. Letztlich interessiert uns einfach, wie Sie es geschafft haben, zur glücklichsten Frau Deutschlands zu werden. Das sind Sie doch, oder?
Ja klar, voll. Oh, boah, Alter, ich bin so derb glücklich jetzt.
Aber wie kam es dazu? Wie können wir das alle schaffen?
Ja, beim Lesen habe ich halt so einen geistigen Blitz, dass ich dann halt dankbar sein muss, was ich jetzt hab, ne? Und also, ey, das rate ich allen Menschen in Deutschland, dass man halt nicht so unzufrieden sein soll, sondern einfach sich so selber glücklich denken muss, ne?
Das klingt allerdings sehr weise und hat offenbar sensationell geklappt.
Genau, ey, weil ich hab das Glück umarmt und jetzt bin ich happy as fuck, ey. Auf Wolke 9, Alter.
Phänomenal. Sie haben sich mit Lenny versöhnt, Sie sind Mutter geworden, arbeiten halbtags im Fitnessstudio.
Krass, oder?
Allerdings, Lesen ist wirklich der Schlüssel zum Erfolg.
Genau.
Jetzt interessiert uns aber doch, wie der Lebensratgeber heißt, der das alles bewirkt hat.
Ja, ich weiß wieder. Der hatte nämlich keinen Namen und war in so einem Keks drin.
In einem Glückskeks? So ein winziger Zettel?
Von wegen winzig, ey. Voll 2 Seiten hatte der. Mhm. Ich hab bis zum Einschlafen da drin gelesen. Mhm. Lenny, wo ist der denn?
Ich hab doch deinen Scheiß nicht.
Ich weiß nicht, ob wir auf diese Weise die Finnen in Sachen Glück noch einholen können.
Nee, Alter, die saufen halt einfach viel mehr, ne? Aber Leute, jetzt mal voll im Ernst. Holt euch so ein Buch im Keks. Mhm. Alter, das macht mega zufrieden. Oh mein Gott!
Oh mein Gott. Vielen Dank, Vanessa Pohlenkötte. Derzeit die offenbar glücklichste Frau Deutschlands.
Ja, Alter, und jetzt verpiss dich aus meinem Leben.
Und das war sie, die NDR-Info-Intensivstation mit der Ausgabe vom 25. März.
Heute schreiben wir tatsächlich Geschichte, wenn ich das mal so sagen darf.
Oh nein, das war es doch noch nicht ganz, denn Geschichte wird auch noch woanders geschrieben, und zwar Kabarettgeschichte. Seit 30 Jahren gibt es in Hamburg Alma Hoppes Lustspielhaus, eine absolute Kabarettinstitution. Am Wochenende wurde Geburtstag gefeiert und auch wir wollen noch einmal gratulieren und in Erinnerungen schwelgen.
Große Bühne, großer Saal, große Stimmung und viel Gelächter. So war es immer im Hamburger Lustspielhaus, das die beiden Gründer Jan-Peter Petersen und Nils Löhnecker alias Alma Hoppe vor 30 Jahren eröffneten. Mit viel Gefühl gleich zu Beginn.
6 Leute waren auf der Bühne und uns ging der Arsch auf Grundeis.
Erinnert sich Nils Löhnecker. Und Jan-Peter Petersen ergänzt:
Das war ja, wir hatten die ganzen Baumaßnahmen und alles hat rechtzeitig geklappt. Und parallel dazu haben wir geprobt und wir standen unter einem unglaublichen Stress. Und das war damals noch gar nicht mit dieser Technik. Wir hatten noch so Raummikrofone auf der Bühne und gar nicht so diese Sender und was man so heute hat. Und deshalb waren wir vielleicht nicht so verwirrt. Es hat gut geklappt, aber es war eine irrsinnige Geschichte, weil vorher wollten alle von uns wissen, oh, und wollt ihr das wirklich machen in Hamburg, so ein Theater in dieser Größe nur für Kabarett? Und wir haben gesagt, ja klar. So, und dann musst du das aber mit deiner eigenen Premiere einhalten. Das war echt ein großer Schwung. Zum Glück ist es so gut geworden.
Seitdem war fast jeder und jede Prominenz des deutschen Kabaretts hier. Aber Pannen gab es natürlich auch. Beide erinnern sich trotzdem gern.
Wir spielen wie immer unseren Spielplan runter und wir haben ja wirklich viel, viel, viel gespielt. Über 6000 Auftritte zusammen gemacht, Jan-Peter und ich. Und wir kommen nach einer, weiß ich nicht, 2-wöchigen Pause wieder zu einem 2-3 Wochen Set ins Theater.
Wir sind auf die Bühne gekommen und legen los, weil wir uns auf der Bühne orientieren. Aha, aha, aha. Und in der Pause kommt unser Geschäftsführer vom Tresen auf uns zu und sagt, ihr wisst schon, dass ihr das falsche Programm spielt, oder?
So, jetzt haben wir überlegt, was machen wir jetzt? Dann haben wir gesagt, komm, scheißegal, wir ziehen durch, haben das durchgespielt und haben am Schluss dann zu allen gesagt, ey Leute, die jetzt wirklich das andere erwartet haben und davon gehen wir aus, geht zum Tresen, ihr kriegt Freikarten.
Die 3-stündige Gala anlässlich des 30-jährigen Jubiläums war dann auch dem Anlass sehr angemessen. Thomas Freitag, Kathi Freudenschuss, Hidden Shakespeare, Sebastian Schneu oder auch Nessie Tausendschön als Intendantin einer Rundfunkanstalt im Matriarchat, die lustige Männer in den Programmen vermisst.
Dabei liegt die Ursache einzig und allein bei den Männern. Es fehlt ihnen einfach das Selbstbewusstsein, die Stutenbissigkeit und ein ordentliches Maß an Hinterfotzigkeit. Auch wenn das jetzt den maskulinistischen Schwurblern nicht passt. Also noch einmal den dringenden Wunsch aller Redaktionen. Wir suchen händeringend nach lustigen Männern. Also ich für meinen Teil bezeichne mich wirklich als Maskulinistin und ich persönlich möchte Männer fördern, fordern und stärken. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
30 Jahre Lustspielhaus. Und was ist in weiteren 30 Jahren?
In 30 Jahren, da bin ich 30 Jahre älter und ich glaube nicht mehr, dass ich so auf der Bühne rumhopse, noch wie heute, aber ich hoffe, dass es das Lustspielhaus immer noch gibt.
Das ist die große Chance dieses Theaters, weil es in gesamt Norddeutschland, also nördlich von, weiß ich nicht, weit südlich von Hannover bis nach Flensburg, ist es das größte Kabaretttheater gesamt Norddeutschlands und das ist die große Chance.
Herzlichen Glückwunsch dem Lustspielhaus von der Intensivstation. Und das letzte Wort hier hat Thomas Freitag. Was wünscht er?
Na weiter, also wir müssen kämpfen, weil du weißt ja, die Kultur in Deutschland kommt nach dem Nagelstudio.
Und das war's jetzt wirklich von der NDR Info Intensivstation für diesen 25. März.
Heute schreiben wir tatsächlich Geschichte, wenn ich das mal so sagen darf.
Und daran mitgeschrieben und mitgearbeitet haben Hartmut Grawe, Uli Winters als Karl Lauterbach, Stefan Fritsche, Richard Berkowski, Antonia von Romatowski unter anderem als Sarah Wagenknecht, Florian Neumeier, Britta Lammert, Friedemann Weise und in der Technik war Georg Czoske. Mehr Satire und das sogar mit Bild gibt es in unserer Schwestersendung Extra 3 und zwar am Donnerstag um 22.50 Uhr im Ersten. Uns gibt es wie immer als Podcast zum Nachhören und Weiterempfehlen in der ARD Audiothek und da gibt es auch viele andere tolle Podcasts, mit denen Sie den Ostermontag überbrücken können. Da gönnen wir uns nämlich eine kleine Pause und ich empfehle Ihnen zum Beispiel die neueste Folge von Extra 3 Bosettis Woche. Darin spricht die frisch gebackene Grimme-Preisträgerin Sarah Bosetti mit der Neurowissenschaftlerin und Bestseller-Autorin Maren Urner unter anderem über das bayerische Genderverbot. Also, falls Sie die kostenlose ARD Audiothek noch nicht als App heruntergeladen haben, sollten Sie das jetzt unbedingt tun, findet auch Olaf Scholz.
Ich bin der Kanzler und deshalb gilt das.
Basta. Ich bin Peter Stein, sag tschüss und denken Sie mal dran.
NDR Info Intensivstation. Die Radiosatire.
Sie hörten einen Podcast von NDR Info.